Hallo Welt.
Jo, hallo Welt.
Ja, und wir sind wieder da
aus der Sommerpause. Chris und Roman.
Klar, natürlich.
Hatten wir eine Sommerpause? Okay. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Ja, wir sind ein Nerd und ein Theologe.
Ich bin der Roman, der Theologe.
Part und der Roman, der Theologenpart. Ja, und wir unterhalten uns über
und Glaube.
Ja, Technik und neues Technologiezeugs und was das. Ja, genau.
Was Glauben es mit Gott zu tun hat, vielleicht auch.
Und welche neuen Perspektiven es da vielleicht so gibt. Ja, weil das was ist, was, glaube ich, in der Diskussion grundsätzlich echt ganz schön kurz kommt.
Wir haben heute
Internet der Dinge.
Und an einigen Stellen sind wir hart abgedriftet von dem Thema, aber es wird auf jeden Fall um Gottes Begegnung, um Gottes Erfahrung, um den barmherzigen Samariter und allerlei Stuff gehen.
Mal schauen. Vielleicht findet ihr euch trotzdem irgendwie zurecht. Wenn nicht, schreibt uns eine böse E-Mail. Viel Spaß.
Also, wir wollen mal heute über die Dinge des Internets oder Internet der Dinge reden. Die Dinge des Internets. Es ist ja ein zu beobachtender Trend, dass alles alle neuen Geräte, die mittlerweile produziert werden, haben ja irgendwie eine Internet-WLAN-Sonst-was-Funktion. Ja, das geht dann von banalsten Dingen wie schon Toaster und Kühlschränke und Waschmaschinen, die irgendwie eine WLAN-Verbindung brauchen, warum auch immer. Vielleicht sollten wir kurz darüber reden, was denn Internet der Dinge oder wie heißt das auf Englisch?
Internet of Things.
Ja, hast du da eine Definition für oder ist das eher tatsächlich das, was wir uns einfach vorstellen, dass schlicht und einfach jedes technische Gerät einen WLAN-Anschluss besitzt?
Zumindest im Netzwerk ist, ja. Also im Internet ist. Heute klingt es ja gar nicht mehr so weit hergeholt, ne? Also, aber ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen erschlagen von der Definition irgendwann mal. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man Internet hatte und das pro Minute bezahlen musste. Und ich war ja schon völlig. Also wir haben unserem Lehrer damals den Vogel gezeigt, als der uns irgendwann gesagt hat, und eines Tages, liebe Kinder, da wirst du immer online sein und du wirst dich nicht mehr trennen, und wir alle so mit offenem Mund.
The Dream. Echt jetzt? Das hat dein Lehrer schon gewusst, oder was?
Sonst konnte er nicht so viel, aber
okay.
Genau, also ich wollte nur sagen, wie schnell da diese Entwicklung ist. Und als kurzes Beispiel, man kann das, glaube ich, so ein bisschen erklären anhand der IP-Adressen. Die ganzen Geräte im Internet, die kommunizieren ja über IP-Adressen. Das Wort hat man, glaube ich, mittlerweile eigentlich fast jeder schon mal gehört. Und die klassischen IP-Adressen, die bestehen aus so vier verschiedenen, also aus vier Zahlen mit einem Punkt drin, also zum Beispiel 5.3.1.7, ja. Und diese Zahlen gehen jeweils von 0 bis 255. Das heißt, wir haben ungefähr im Internet 3,7 Milliarden nutzbare Adressen. Das heißt, wir könnten in der Theorie bis zu 3,7 Milliarden Geräte ansprechen.
Ne, also das ist noch der alte Standard, oder nicht?
Das ist der alte Standard, genau. Und die haben den natürlich irgendwie 3,7 Milliarden, hat man damals gedacht. Gute Güte. Ja. Das ist ja mehr wie genug für alle Ewigkeit. Und die haben am Anfang auch sehr großzügig diese Adressen vergeben, irgendwie an IBM und Ford und wie sie alle heißen, US-Firmen, die haben unfassbar viele Millionen Adressen. Das ist jetzt voll, dieses Internet. Das heißt, damals hat man, ich weiß gar nicht, wie die Bevölkerung da war, aber da hat man gedacht wahrscheinlich so, ey komm, wenn wir jede Familie mit einem Computer ausgestattet haben, ne, sind wir immer noch nicht bei 3 Milliarden. Das reicht für alle Ewigkeit oder keine Ahnung. Das ist mittlerweile voll, weil natürlich es viel mehr Geräte gibt und nicht mehr nur jede Familie einen Computer hat, sondern jede Familie einen Router und 3 Laptops und jeder in der Familie hat ein Handy und dann hast du noch deine Waschmaschine und was auch immer am Netz. Und natürlich gibt es da noch, die haben sich da ein bisschen beholfen, ne, und die haben dann Adress-Sharing sozusagen gemacht. Also jeder Haushalt hatte dann nach außen eine IP-Adresse nur und so. Ne? Gab es dann ein paar Tricks, wie man das ein bisschen verlängert hat. Ist mittlerweile auch bei manchen Low-Cost-Handy-Providern, ne, da hast du keine eigene IP-Adresse, sondern teilst sie dir mit irgendwie allen Leuten von O2 oder irgendwie so. Da gab es ein paar Tricks, aber es zeigt nur so ein bisschen die Dimension, also damit hat man wahrscheinlich am Anfang einfach nicht gerechnet. Und ja. Jetzt gibt es einen neuen Internetstandard, IP-Adressenstandard, und der kann ganz viel mehr Adressen. Ich glaube, so viele, wie es Atome im Universum gibt oder irgendwie sowas. Also die sollten
jetzt reichen. Das reicht dann.
Genau. Aber nur, weil heute ist irgendwie klar, jeder hat schon mal gehört, dass es ein Handy gibt und dass man die mit rumträgt und dass man Smart Bulbs haben kann, wo man seine Glühbirnchen irgendwie mit seinem Handy verbinden kann und dass die alle im Internet sind. Das ist heute nicht mehr so verwunderlich, aber das war ganz schön abstrus. Also ich habe da auch das irgendwie für eine verrückte Vision gehalten irgendwann mal in meinem Leben. Genau, und deswegen ist es für uns gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Ne? Also dass wir sowieso jeder so ein Handy in der Tasche haben.
Ja, also unter anderem unter dem Stichwort Smart Home würde man ja genau das verstehen, dass irgendwie alle Geräte zukünftig sowas haben, damit du sie ja auch steuern kannst. Ne? Das Handy wird sozusagen zur Fernbedienung des Hauses, oder nicht?
Ja, richtig, genau. Also da gibt es dann immer mehr oder weniger spielerische und sinnvolle Sachen. Genau, eben zum Beispiel zu gucken, wie kalt ist mein Kühlschrank wirklich, oder immer diese Urban Legend, wenn ich es jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann real, dass der Kühlschrank schon weiß, wann er was nachbestellen muss und so, ne?
Klar, genau.
Connectet er sich direkt zum deinem Rewe-Lieferservice oder so, und dann hast du am nächsten Morgen dann deine Käse wieder aufgefüllt.
Ja gut, ich meine, das ist doch ganz zu greifen und auch relativ naheliegend, dass das gibt. Ich meine, bei Amazon gab es jetzt schon länger diese Funktion, dass man einstellt, dass ein bestimmtes Produkt immer wieder geliefert wird, in einem bestimmten Intervall, Shampoo oder so.
Genau,
ja, so ein Abo, ne? Genau, so ein Abo. Und im Endeffekt ist es das Gleiche mit dem Kühlschrank, nur dass das nicht intervallmäßig passiert, sondern eben angepasst. Ich trinke zum Beispiel jeden Morgen Milch mit Cornflakes beispielsweise, und dann ist klar, dass ich Nachschub brauche.
Also genau, das hat sich jetzt ja noch nicht durchgesetzt, und ich kann mir vorstellen, dass
viele
Leute, die uns zuhören, da irgendwie auch sagen, ja komm, das bräuchte ich jetzt wirklich nicht. Ne? Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Aber Smart Home wird natürlich vor allem dann interessant, wenn man an Energiewende und so denkt.
Okay.
Wenn ich halt irgendwie, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich habe eine Wärmepumpe, die eine strombasierte Heizung, und die Sonne scheint aber halt jetzt natürlich nicht 24 Stunden am Tag, wie wir alle wissen. Ja, vielleicht ein E-Auto noch, ne? Und wie steuere ich dann meine Sachen? Also keine Ahnung, dann macht es dann plötzlich Sinn, dass die vernetzt sind. Also wenn meine Spülmaschine, die tue ich abends vorm ins Bett gehen einladen, ich bin aber ein Langschläfer, die Sonne steht um 6 Uhr morgens auf, und die Spülmaschine sagt dann der Spülmaschine, hey, ab jetzt habe ich genug Strom von der Sonne für deine Spülmaschine, geh doch mal an. Dann geht die halt morgens an und benutzt dann eben umweltfreundlichen Strom. Oder, also für solche Sachen ist eine Vernetzung dann natürlich absolut sinnvoll, also auch sinnvoll, weil wir durch die Migration hin zu erneuerbaren Energien, die vielleicht auch nicht immer verfügbar sind, wie Sonne oder Windkraft, wahnsinnig viel abpuffern können, wenn man so ein schlaues Netz hat aus Geräten, die dann laufen, wann es sinnvoll ist, aus Pufferbatterien, wie zum Beispiel in E-Autos, ne, dass man sagen kann, wenn ich an der Arbeit stehe, dann habe ich mein E-Auto eben am Stecker drin, und dann kann ich ja tagsüber den Sonnenstrom, der überall produziert wird in Deutschland, vielleicht mal dann einfach kostengünstig tanken, und abends, wenn ich dann abends daheim bin, stecke ich mein Auto eben an meine Steckdose in der Garage, und dann kann ich abends, wenn ich mein Herd anmache, um mir was zu kochen, oder in der Nacht die Heizung laufen lässt, dann wird das einfach übers Auto, ne, dann wieder abgepumpt.
Okay, ja.
Klar. Oder ähnliche Sachen, ne?
Ja, aber das klingt ja ganz schön genial, natürlich.
Genau, und für solche Sachen, das ist jetzt so eine Erkenntnis, die hatte ich jetzt auch erst kürzlich, wie das, also ich bin natürlich super skeptisch in meinem Naturell her, was so diese ganzen Smart Meter angeht, und der Energielieferant kann dann genau wissen, wann ich meinen Fernseher anschalte und solche Faxen. Aber natürlich, wenn man das über diesen Energiewende Aspekt dann sieht, und natürlich ist es gerade in jedermanns und jeder Frau's Kopf, dass wir unbedingt weg müssen von irgendwie Kohle und was auch immer, und jeder Schritt, der uns da hilft, ein dynamisches, dezentrales Netz zu machen, ist ja wahrscheinlich super attraktiv. Also genau, wir haben ein bisschen abgedriftet, aber mein Punkt war quasi, es geht nicht nur um irgendwelche sinnlosen Convenience-Spielereien, wie zum Beispiel mein Kühlschrank weiß, wann ich Milch brauche, sondern da sind auch schon vielleicht noch ein bisschen nachhaltigere oder größere Themen dahinter, wo sowas dann spannend werden kann.
Ja, aber das, was du beschreibst, diese Wende braucht es in den einzelnen Geräten auch einen WLAN-Anschluss? Braucht man das? Es muss doch nur ansteuerbar sein. Also braucht doch sozusagen ein Smart Home, ja, also du brauchst einen zentralen Verwaltungsapparat, der das Ganze managt, aber doch der Toaster muss doch jetzt nicht im Netzwerk sein, oder?
Das ist natürlich richtig. Tatsächlich gibt es auch verschiedene Standards. Also ja. Das ist leider auch ein kleines Trauerspiel, was ich aus eigener Erfahrung kennenlernen musste, weil die Industrie sich da nicht einigt. Das ist so ein bisschen wie die Ladestecker bei Smartphones. Also bevor es da eine EU-Regel gab, an die sich alle halten, außer Apple, dass man jetzt nur noch mit USB laden kann, hat ja jeder ein anderes Ladegerät, ne? Mein Samsung und mein Sony Ericsson, und das war alles inkompatibel. Und so ähnlich ist das natürlich da auch. Also wenn ich irgendwie Hersteller, keine Ahnung, Sony macht mir irgendwie einen Toaster und Bosch die Waschmaschine, dann haben die halt natürlich zwei verschiedene Systeme. Und genau, die müssen natürlich noch nicht mal im Netzwerk sein, ne? Sondern es gibt da auch Protokolle, die einfach über irgendwelche Klingeldrähtchen oder so irgendwo was machen. Also ich habe da schon, also es gibt die abgedrehtesten Sachen, Hersteller, wo man dann über so eine Optokoppler-Schnittstelle mit irgendeinem Lichtchen, was blinkt, sozusagen dann seine Heizung konfiguriert und sowas. Ne? Das ist natürlich blöd, und das ist natürlich ein großer Schritt, dass man sagt, wir gehen Richtung normales Netzwerk. Und und einigen uns dann auf ein Protokoll, was jeder spricht. So ein Standard gibt es auch, der heißt EE-Bus, ist aber noch, glaube ich, in den Kinderschuhen, und haben sich jetzt große Hersteller mal so ein bisschen drauf geeinigt, dass sie das irgendwann machen wollen. Ich glaube, das ist so grob der Status. Ihr dürft mir gerne eine Mail schreiben, wenn ihr euch da besser auskennt als ich.
Genau. Und das andere, was auch ein großes Beispiel, vielleicht sollten wir es noch mit reinnehmen für Internet of Things, ist wahrscheinlich das autonome Fahren. Denn das autonome Auto muss ja im Netzwerk sein, damit es mit den anderen kommuniziert, oder? Das ist ja ganz notwendig.
Da gibt es schon verschiedene Schulen sozusagen. Okay. Ja. Die einen, die halt sagen, das macht schon Sinn, dass die Autos kommunizieren. Andere vielleicht, dass sie sich nur auf die eigenen Sensoren verlassen sollten. Ne?
Ah, okay.
Ich kann leider nichts dafür, dass ich hier reingefahren bin, weil du hast mir nicht gesagt, dass du da bist. Das ist vielleicht eine schlechte Ausrede. Ne? Ich kenne mich auch ehrlich gesagt noch nicht ganz so aus, was da die ganzen, wie da die Techniken sind. Aber ich wollte noch einen Punkt, ich glaube, der betrifft nämlich alle. Und das macht das Ganze nämlich auch spannend oder vielleicht scary oder auch allgegenwärtig. Und zwar, das ist ja nur weil ein Gerät vernetzt ist, also nur weil mein Toaster mit meiner Spülmaschine redet oder meine Photovoltaikanlage mit meinem E-Auto, heißt es ja noch lange nicht, dass die alle im Internet sind. Ne? Also man kann die ja auch so vernetzen. Das reicht ja, wenn die in einem lokalen WLAN sind. Und,
Das heißt, wenn sie nur an den Router gekoppelt sind, heißt das noch nicht, dass mein Waschmaschine jetzt hier an Bosch oder was meldet, wie viel sie wäscht.
Ja gut, das wird sie wahrscheinlich machen, ne? Aber es ist technisch nicht unbedingt notwendig. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen spannenden Punkte bei dieser ganzen Diskussion. Und das hat natürlich hauptsächlich was mit Einfachheit und so weiter zu tun. Anderes Beispiel, was ähnliches Problem ist, aber was wir alle kennen, nehme ich mal an. Ich habe mein Telefon und ich mache damit schöne Bilder. Und jetzt habe ich die auf meinem Telefon, aber wie bekomme ich die jetzt auf meinen Laptop, zu jemand anders? Wie kann ich sie ausdrucken und so weiter? Also vor allem, wie bekomme ich sie auf meine eigenen Devices oder kann Backup davon machen? Und das ist extrem schwer für Nicht-Nerds, da irgendwas anderes zu benutzen als Google oder Apple. Na, also das, was quasi, ich habe ein iPhone, dann aktiviere ich die iCloud und schiebe alle meine Bilder zu Apple, und dann kann ich sie wunderbar auch auf meinem Mac wieder runterladen. Bei Google ähnlich, ne? Ich kann das in die Google Cloud laden und dann auch von überall wieder zugreifen. Und das Problem ist ja immer, dazwischen hängt ja dann immer Google und Apple, ne? Und jetzt kam ja eine große Diskussion, also Google scannt natürlich sowieso alles, und Apple macht es jetzt auch, wie immer durch die neue Technik entwickelt, wo sie nach Kinderpornos scannen wollen. Das weiß ich, ob du das mitbekommen hast, können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Und dadurch, dass das quasi fast ein Aufwand ist, der irgendwie für die allermeisten Menschen viel zu krass wäre, sich da jetzt zu kümmern, wie kriege ich mein Telefon gebackupt oder wie kriege ich die Bilder auf meinem Laptop, nutzt man eben einfach diese Cloud-Systeme. Und obwohl das natürlich technisch nicht notwendig ist, ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, sobald wir im gleichen Netz sind oder auch übers Internet, ich kann direkt was an meinen Laptop schicken oder ich kann das war anders auch in Auslagern.
Also ich mache es noch auf die alte Methode, ich stecke noch ein Kabel rein.
Ja, genau, das funktioniert. Es wird ja teilweise auch aktiv versucht zu verhindern durch die Hersteller. Das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht so wie früher, einfach, dass das wie so ein USB-Stick erkannt wurde, ne? Und man hat dann deine Daten rumschieben können. Und genau das Gleiche haben wir jetzt aber auch mit diesen Smart-Home-Geräten. Also wenn ich jetzt von IKEA mir zum Beispiel meine Smart-Bulbs kaufe, ne, die intelligenten Birnchen, dann ist es in der Regel so, dass ich eine IKEA-App habe und einen IKEA-Server und meinen kleinen IKEA-Router daheim, ne, also so eine, wo die ganzen Lämpchen dranhängen oder je nach Technik sind die Lämpchen auch direkt im Internet. Und ich logge mich dann auf meiner IKEA-Seite auf den IKEA-Servern ein oder über meine App auf den IKEA-Servern ein und sehe dann, wie bei mir zu Hause die Lampen sind. Und dieses ins Internet schicken und so weiter, das bringt natürlich die ganzen Privatsphäre-Probleme und so weiter. Und das ist natürlich das gleiche Problem, wie was ich beim Handy angesprochen habe. Ist eigentlich nicht notwendig, aber jeder macht's, weil das so einfach ist, gewollt ist, weil es Alternativen mangelt und so weiter. Ja,
naja, klar, also die Konzerne haben natürlich Interesse, so eine Methode zu etablieren, damit sie die Daten ja bekommen, oder? Nehme ich doch mal an.
Ja, genau, es ist glaube ich, beides. Ne? Also auf der einen Seite ist es auch technisch das Einfachere. Also tatsächlich ist es ja leicht, wenn dann die unversierten Nutzerinnen und Nutzer einfach nur anschalten müssen und ich kann das alles kontrollieren. Aber natürlich gerade bei Unternehmen wie Google ist ja klar, dass die dann auch was mit den Daten machen wollen. Genau. Alternativen wären natürlich dann, das Ganze zu verschlüsseln, ordentlich. Aber daran gibt es natürlich wenig Interesse. Und das ist auch wiederum ein bisschen komplizierter.
Also ich will nochmal zurückgehen zu deinem Einstiegsbeispiel mit der Energiewende. Ich fand das nochmal gut, weil das etwas beleuchtet, was ich mit diesem Internet der Dinge auch verbinde. Nämlich so etwas wie auf der einen Seite ein Kontrollverlust, auf der anderen Seite habe ich auch neue Kontrollmöglichkeiten. Also was du beschreibst, wenn mein Haus oder mein Rechner im Haus meinen Strom delegiert, ja, er sagt, Waschmaschine startet um 0 Uhr nachts, das ist gerade besonders günstig und so, oder der Toaster soll jetzt mal eine Pause machen, Standby wird abgeschaltet und solche Spielereien. Total verständlich, dass es für die Energiewende sinnvoll ist. Was ich als Mensch daraus ziehe, ist, dass mir die Dinge entgleiten, sie funktionieren eigenständig. Man könnte sagen, sie werden vielleicht sowas zu Akteuren. Also ich erleide da einen gewissen Kontrollverlust, weil sozusagen die Dinge, die im Alltag um mich herum sind, anfangen auf eigene Regie zu agieren. Nach bestimmten Mustern, wie du sagst, nach dem Muster der Energiewende, wann ist es sinnvoll, wann ist es günstig, Strom zu beziehen und sowas. Also ich erleide einen Kontrollverlust auf der einen Seite. Natürlich könnte ich sie steuern, ich könnte natürlich auch alles abschalten, aber wenn ich das erstmal mitlaufen lasse, dann habe ich im Alltag einen gewissen Kontrollverlust. Auf der anderen Seite habe ich Kontrollzugewinn, weil mir natürlich auch vieles erspart wird. Ich gewinne Zeit, ja. Also wieder das kleine Beispiel mit der Kühlschrank, kaufe mir meine Milch. Ich muss nicht die Zeit investieren, Milch einkaufen zu gehen. Ja, ich kriege hier Möglichkeiten. Kontrollmöglichkeiten zwar nicht auf den Kühlschrank in gewisser Hinsicht, aber ich kriege mehr Möglichkeiten, anderes zu tun, also über die Zeit zu kontrollieren. Das ist so eine Doppelung, die hier entsteht. Und ein bisschen stelle ich mir dann die Frage, wenn die Internet der Dinge zunehmen, also wenn immer mehr Dinge im Internet oder im Netzwerk sind, ein lokales Netzwerk ist ja ähnlich erst einmal, entsteht dann die Gefahr, dass sich mein Alltag, also dass sich die Dinge in meinem Alltag um mich organisieren oder ich um die Dinge herum. Also muss ich meinen Alltag sozusagen, wie du das beschreibst in der Energiewende, wenn mein Auto oder mein Toaster gerade nicht angehen wollen, weil sie Strom sparen, heißt das, ich muss jetzt im Alltag warten, bis die Dinge einsatzbereit sind, ich organisiere mich um die Dinge herum oder doch andersherum. Die Dinge müssen sich nach mir richten.
Ja, ich glaube jetzt im Energiewendesystem ist es ja erstmal eine Flexibilität, die es mir gibt. Also das ist ja auch jetzt nichts Neues. Also ich habe ja früher Nachtspeicheröfen, ne, als es noch Nachtstrom gab, also weil die konventionellen Kraftwerke laufen 24/7 und früher war das mal so, dass der nachts der Strom billiger war.
Genau.
Dann hat man das ja auch probiert. Ne? Man hat dann gesagt, okay, wir heizen nachts die Öfen und dann halten die Wärme vor. Oder wir waschen nachts. Ich glaube, meine Oma hat das noch so gemacht. Ja? Die hat dann abends oder nachts gewaschen, weil der Strom dann billiger war.
Genau, und das meine ich ja. Da hat die Oma, deine Oma sich sozusagen ihren Alltag in gewisser Hinsicht um das Ding organisiert.
Ich weiß jetzt nicht, ist ich finde irgendwie die Prämisse falsch rum, also Prämisse falsch rum, weil was du jetzt sagst, ist ja eher so der Standpunkt der vollendigen, immerwährenden Verfügbarkeit. Ne? Also eigentlich lebst du ja in der Illusion, würde ich sozusagen behaupten. Ne? Also sagst, angenommen, wir haben jetzt irgendwann regenerativen Strom oder so und sind auch irgendwie von Naturphänomenen wie Licht und Wind abhängig. Ich würde dann eher sagen, das ist vielleicht ein bisschen back to the roots mäßig, ne? Wenn man halt sagt, wir auch organisieren uns ein bisschen danach. Und das ist ja auch in unserer Welt eher eine Preisfrage. Also das heißt ja nicht so, dass du abends nicht mehr duschen kannst oder nicht mehr heizen kannst, sondern nur wenn du halt eben schlau deine Energie einteilst, dann hast du halt einfach preislich einen Vorteil davon. Und wenn wir eben sagen, die Idee dahinter ist natürlich, dass der Markt das dann reguliert oder ein bisschen reguliert, sodass eben der Energieverbrauch schlauer verteilt wird, sodass wir eben die Energiewende besser gelingen kann. Also mein Gedanke war nur, ist eher so ein bisschen back to the roots. Das ist ja eigentlich eher ein Verlust an Autonomie und ein Hin zu, ich versuche eben intelligent die natürlichen Gegebenheiten besser zu nutzen oder mich darauf besser anzupassen oder ein bisschen naturnaher zu sein oder wie man es nennen möchte.
Ja,
aber klar, wenn ich jetzt. Ich verliere natürlich eine gewisse Freiheit, ja. Das ist ja keine Frage.
Wenn ich das Beispiel ausdehne, ich überziehe es mal etwas krass. Also ich sag mal, der Kühlschrank kauft nicht nur Milch, sondern er kauft eigenständig Produkte ein, weil er eine Liste bezieht aus dem Internet über Kochmöglichkeiten. Und zwar so etwas wie sowas wie ein Zufallsprinzip. Natürlich gibt es sowas nicht, aber jemand erstellt bei chefkoch.de eine Liste, dass in meinem Kühlschrank zieht sie sich runter, dann weiß, okay, für diese Woche muss ich diese Zutaten bestellen, das macht er auch. Ich komme in die Küche, gucke in meinen Kühlschrank, der Kühlschrank sagt mir, heute gibt es Spargelsuppe, morgen gibt es Lachs mit Kartoffeln. Das ist die Liste, die habe ich dir erstellt, jetzt fangen an zu essen. Jetzt muss ich das Ganze vielleicht noch in Thermomix reinschmeißen, damit der Thermomix mir das online-mäßig auch noch zubereitet. Okay, geschenkt. Da übernehmt auch die Dinge meinen Alltag in die Hand. Natürlich, das ist jetzt ein überzogenes Beispiel, vielleicht wollen das Menschen gar nicht, aber eventuell wird das ja in 10 Jahren auch dann so sein. Und in diesem Falle, da wird es nochmal krasser, was ich meine. Ich organisiere meinen Alltag oder der Alltag wird mir organisiert.
Ja, aber du tust ja so, als wäre das dann niemand mehr, der das organisiert. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert wie, ich habe jetzt aber meine Personal Trainer App und die verbinde ich jetzt mit meinem Kühlschrank. Und dann sagt mir eben die Personal Trainer App, die sagt aber, Chris, du isst aber immer zu viel Joghurt und zu wenig Karotten.
Ja, und ja dann, genau, klar, okay.
Kann ja auch so Sachen sein. Also ich glaube, es wird dann erst, wenn sowas so eingeschränkt wird, dass es ein de facto Zwang wird. Also dass ich zum Beispiel nicht mehr anders bestellen kann als meinen Kühlschrank oder ich kriege nur noch Prozente, wenn ich aber auch die gesunde App runterlade, weil meine Regierung in so einer Dystopie, die will natürlich, dass alle gesund sind, damit wir Geld für die Krankenkassen sparen und deswegen verplompen sie alle Geräte so, dass jeder immer nur noch gesund essen kann und das wird dann von einem Algorithmus oder irgendwie so. Ne? Also klar, wenn wir in solche dystopischen Gefilde kommen.
Gut, aber das muss ja nicht unter Zwang sein. Man kann das ja mit Nudging machen. Ja,
Ich habe tatsächlich meine AOK-App.
Ich habe meine AOK-App und die sagt mir natürlich, du kriegst Credits, du kriegst bessere Konditionen, wenn du gesund bist. Komm, connecte doch mal diese App in deinen Kühlschrank, dann sehen wir mal weiter.
Ja, so machen sie es ja auch mit den, oder wollen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat schon irgendwer, die Autos müssen ja jetzt auch alle vernetzt sein, ne? Also seit 2018 über dieses Notrufsystem haben die ja, also dass die quasi, wenn die einen Unfall bauen, die können ja die Airbags auslösen und dann rufen sie automatisch die Krankenwagen oder was. Okay. Klingt erstmal vernünftig, aber natürlich ist genau das passiert, was alle Nerds befürchtet haben. Wenn diese Autos einmal eine SIM-Karte haben, dann nutzen das natürlich die ganzen Versicherungen und Autohersteller auch, um jede Menge Daten zu sammeln. Ich habe jetzt neulich die AGBs durchgelesen, tatsächlich von Skoda. Und da steht halt irgendwie drin. Ja, und außerdem schicken wir die Positionsdaten alle an Amazon und auch noch an Microsoft. Und wenn du einen Mitfahrer hast, also es ist wirklich kein Witz, da steht halt drin, wenn du einen Mitfahrer hast, dann bitte informier ihn doch vorher, also ist jetzt nicht gegendert, dieser Betriebsanleitung, dass das jetzt alles ins Internet geschickt wird und Ja, dass der, nee, weil das jetzt ist ja irgendwie eine DSGVO-konform, muss man die Leute natürlich informieren. Das ist jetzt bitte die Pflicht des Fahrers, das Auto jetzt alles an Amazon schickt. Das ist das so ist traurig. Nicht dein Ernst,
oder? Ja, es ist halt, und man kann es nicht abschalten.
Zumindest, also es gibt ich glaube, die haben irgendwie so einen On-Off-Switch, aber halt nur so entweder alles oder nix. Also wenn du halt irgendwie dein wissen willst, ob Stau auf der Straße ist oder ob dein Navi irgendwie aktuell ist, dann muss das auch erlauben.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist doch systematisch oder prinzipiell, was du da beschreibst. Also diese krassen, überzogenen Beispiele, die ich genommen habe, klingen so völlig absurd, aber es rollt ja sozusagen eine Sache nach der anderen hinein. Und irgendwann denkst du dir, ja, ist doch völlig normal, wenn mein Kühlschrank eben sagt, was ich essen soll.
Ja, ich finde das auch immer so interessant, weil ich manchmal vorstelle, so ich zumindest möchte ja nicht bei den Verweigerern sein, ne? Also irgendwann fahren alle Leute mit Google Maps, ja, weil das einfach wahnsinnig gut und dann stehst du nicht im Stau und so. Und dann hast du immer den einen Verweigerer Chris, ja, der halt irgendwie seine Daten nicht zu Google Maps geben will und der steht dann jeden Morgen im Stau oder was auch immer.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, das kommt mir dann irgendwie so vor wie halt eben, kein Handy benutzen oder mein Laptop aber nicht mit WLAN, sondern immer ans Kabel anzuschließen oder so, ja. Also man irgendwie sagt so, irgendwann war das völlig normal, weil das WLAN so schlecht war, dass jeder vernünftige Mensch ein Kabel dran genommen hat, aber also das stimmt schon, also dadurch verändern sich natürlich auch Gesellschaften und wir haben es ja de facto auch so, ne, also jetzt Smart Home zum Beispiel, Smart Grid, es gibt Gesetze, dass wir, also es gibt ja, ich glaube, es gibt schon Gesetze, aber es ist zumindest in der Diskussion, also diese ganzen Smart Meter und so auch verpflichtend einzuführen. Ich habe jetzt das Beispiel mit dem Auto genannt, dass jedes Auto ab 2018 verpflichtend im Internet hängt, ja. Das heißt, das sind auch Sachen, das hat einfach die Regierung entschieden. Und das ist halt jetzt so, also wir können uns halt dagegen wehren, indem wir eben Aktivismus machen oder andere Parteien wählen, aber das ist halt dann auch, die Selbstverteidigungsmöglichkeiten sind dann sehr beschränkt irgendwie. Ja. Ne?
Ich will noch jetzt wirklich zum Schluss kommen mit dieser ersten Idee und aber noch etwas ergänzen. Also was mich mit dieser wer um wen organisiert ist, noch beschäftigt ist, durch dieses Internet der Dinge erscheinen Dinge auch als Akteure. Also zunehmend also es erscheint so, sie sind ja keine Akteure, aber wir nehmen Dinge immer mehr wahr in ihrer eigenständigen Funktionsweise, als ob sie eben wie Alexa, als ob sie personell in unserer Umgebung sind, wie Personen und Akteure. Und wenn das zunimmt, also wenn immer mehr Sachen klüger werden, smarter werden und dann akteursmäßiger werden, obwohl sie es ja nie sind, aber trotzdem so verstanden werden, dann kann das ja passieren, dass durch diese Flut an Akteuren eigentlich die echten Akteuren und die echten Interessen immer mehr sozusagen verschleiert werden, ein Stück weit. Also,
was ist denn echtes Interesse?
Ja, was ist der echte Akteur und was ist das echte Interesse? Das sind die Konzerne, die natürlich diese Dinge bauen. Also wenn irgendein Gerät bei mir eine Fehlfunktion hat, dann werde ich ja nicht sagen, verdammte Firma Bosch oder verdammtes Amazon, ihr habt Scheiße gebaut, sondern ich sage, diese Maschine hat Mist gebaut. Ja, also dass ich personifiziere und sage, mein Toaster in meinem Kühlschrank hat Schwachsinn gemacht. Das bedeutet, ich schreibe mit diesem Kühlschrank oder diesem Gerät irgendwie eine Person-Akteursrolle zu und es gerät völlig aus dem Blick, dass diese Dinge ja konstruiert sind für einen bestimmten Zweck. Und von bestimmten Menschen oder von einem bestimmten Konzern für Zwecke. Und dies, oder sie stehen für irgendwas, ja. Also, wie du nochmal gesagt hast mit dem Auto. Es wird sozusagen zu einer fahrenden Wanze, die irgendwie meine Daten an Amazon abgibt. Das sehe ich aber gar nicht, ja. Für mich ist erstmal cool, dass das mich das Ding navigieren kann und sowas. Ja, also es wird sozusagen eine Maske vorgeschoben. Mir wird gesagt, ja, du hast einen Profit davon. Du wirst hier gut durch diese App navigiert beispielsweise. Aber was die App noch zusätzlich macht, das sehe ich nicht. Das wird verschleiert. Ja, es steht dann in den AGBs irgendwo ganz unten. Und da frage ich mich, ob das nicht sozusagen auch so mit dem
Interesse, also das, was dahinter steht von den Firmen oder so, ja, okay, ja, also nicht mein echtes Interesse, sondern das echte Interesse, warum, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, die Erfindung von Alexa, das echte Interesse besteht auch nicht darin, dass das einen humanitären Wert hat und dass mir das Ding im Alltag hilft. Das hat auch Amazon nicht deswegen erfunden. Ja, also das ist doch ein Witz, das zu glauben. Aber selbstverständlich erlebe ich Alexa so, genau so, dass sie mir im Alltag hilft und ich voll den Nutzen davon habe. Ja, also dies ist eben die Akteursrolle, die ich Alexa jetzt, hat mir ja in der allerersten Folge ja schon besprochen, die Akteursrolle, die ich Alexa unterstelle, die hat ja nur Vorteile für mich. Ja, aber das war doch nicht das Interesse des Konzerns, das Ding zu erfinden.
Mir sind ein paar Sachen eingefallen, also überzeugt mich nicht ganz. Also einmal, dass ich dem Gerät die Schuld gebe, das hat man doch eigentlich auch schon vorher, oder? Also, dass ich irgendwie auf mein Radio hau und sage, du scheiß Radio, oder mein Fernseher, dass man den schlägt und sagt, scheiß Ding, geh doch wieder an. Ne? Oder genau Spielautomaten deswegen, oder so, ne?
Ja, aber genau deswegen, weil sie ja schon smart sind in gewisser Hinsicht. Ja. Du würdest ja nicht deinen Bleistift schlagen.
Ach so, für dich ist Elektronik sozusagen, war das jetzt schon...
Ja, das ist sozusagen der erste Schritt. Also wenn
Fernseher ist vor unserer Zeit, aber könnte ja auch sein, dass das bei meiner Kutsche oder meinem Schubkarren irgendwie, da ist dann das Reifen geplatzt und ich war auch sauer drauf auf den Reifen. Ja, aber gut, ich weiß nicht, kann schon sein, dass es eine gewisse Komplexität braucht, was man nicht mehr verstehen kann, dass man sagt, so, wieso geht das Ding jetzt zum Teufel nochmal an, wenn ich draufhaue beim Fernseher oder so, ne? Das gab es ja irgendwie früher, ne? Da hast du irgendwie draufgehaut und dann ging es wieder oder so. Und das ist dann uns...
Die russische Reparaturmethode.
Genau, und das halt dann genau sowas dann irgendwie zu so einem gefühlten Eigenleben führt, ja, okay.
Genau. Und das meine ich, das Eigenleben ist diese Akteursfunktion. Natürlich hatte der Fernseher das, als er schwarz-weiß war, auch schon in gewisser Hinsicht. Jetzt ist er natürlich noch viel klüger, jetzt kann er mit mir auch noch reden.
Aber man haut nicht mehr drauf.
Vielleicht genau deswegen, weil wir ihn jetzt noch mehr als Person wahrnehmen und denken, oh je, ich verletze den noch und er geht mir kaputt, wenn ich draufschlag.
Ja.
Nee, aber was das überzeugt dich nicht mit dem Akteursding, oder? Und dass diese Akteursfunktion tatsächlich die echten Akteure, sage ich mal.
Also dieses Vernebeln finde ich ganz gut. Also dass man sagt, es gibt dahinter Interessen von zum Beispiel großen Firmen oder anderen Sachen, die halt Geld produzieren wollen und mich dann da eben mit Dark Patterns und wie sie alle heißen, zu gewissen Aktionen drängen,
ja.
Oder rumnatschen. Also auch wenn was Gutes ist, ne? Also dass mein Handy mich dazu bringt, noch ein paar Schritte mehr zu gehen oder so. Alles geschenkt, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es eine richtige Veränderung gibt, wenn wir eben dann eben, wie wir es vorher hatten, darüber nachdenken, wie das, wenn es jetzt irgendwie eine de facto so ist, dass sie unser Leben kontrollieren, ne? Im Sinne von, ich kann halt eben nicht mehr das essen, was ich möchte, weil das wäre total umständlich, doch noch irgendwo einen Bäcker zu finden, den es vielleicht noch irgendwo gibt, einen Naturkostladen oder so, der halt irgendwie sich noch nicht an das neue System angeschlossen hat und mir auch so noch mein Eis gibt, obwohl ich es eigentlich laut App von dem Gesundheitsamt nicht mehr essen darf oder so oder sonst verliere ich meine Prämie bei der privaten Krankenversicherung oder so. Irgendwie sowas, aber...
Ich versuche nochmal ein Beispiel zu nehmen, was vielleicht dir entgegenkommt. Also nochmal, ich finde Alexa einfach nochmal ganz interessant und man könnte ja nochmal die erste Folge anhören dafür. Aber das... dass Alexa immer besser wird, das hat sie, wem verdankt sie das? Das verdankt sie Daten, die sie ja abschöpft. Mhm. Irgendwo muss sie ja Daten herbekommen, damit sie trainiert und damit sie sozusagen immer besser in ihrer Funktionsweise wird. Das heißt, je besser Alexa für mich persönlich funktioniert und je klüger sie wird und desto besser sie für mich kommuniziert, desto positiver nehme ich sie wahr, würde ich jetzt mal einschätzen. Aber dabei vergesse ich, oder es wird mir natürlich in dieser, oder das gehört eben dazu, dass indem sie besser wird, vergesse ich und sie macht mich vergessen, dass sie Daten von anderen Menschen gebraucht und zum Teil auch missbraucht hat, um zu trainieren. Ja, und wer sind diese Menschen, die diese Daten geliefert haben? Unter anderem ich, aber auch alle, die das Ding gekauft haben. Und umso mehr jene Menschen, die nicht sensibel für Privatsphäre, für Datenschutz sind. Ja, das heißt, da bezieht sozusagen Alexa parasitär ihre Daten, trainiert auf Basis dieser Daten, auf Basis von Privatdaten, von Daten, sozusagen aufgrund des Datenschutzes, der nicht da ist, und wird für mich immer besser. Ja, also mein Vorteil ist aufgebaut auf Daten anderer und natürlich auch auf meinen eigenen. Und zwar von Menschen, die nicht sensibel sind für Privatsphäre beispielsweise, für Datenschutz und so weiter. Das ist doch, ich hätte gesagt, das ist auf Sklavenarbeit aufgebaut. Dass Alexa so gut funktioniert, ist deswegen, weil sie Sklaven wie mich und andere hat, auf denen sie sich hochtrainiert hat. Und genau so ist es mit dem Toaster und dem Kühlschrank. Er wird auch umso besser funktionieren, je mehr Daten er bekommt und je mehr er trainiert. Und alle Geräte, die als Akteure in meinem Alltag erscheinen, brauchen genau diese Ressourcen, Daten von uns.
Ich glaube, man muss schon noch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, IoT heißt ja nicht automatisch Machine Learning. Okay. Also was du jetzt gesagt hast, ne? Also es gibt natürlich auch Dinge, die halt eben nicht dieses Lernende brauchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, immer wenn ich nach Hause komme, möchte ich, dass mein Licht ein bisschen angeht. Oder immer wenn ich Apple TV kann das, wenn das verbunden ist. Ne? Wenn ich auf Stopp drücke in meinem Netflix, dann gehen meine Lampen wieder ein bisschen an. Ne? Wenn ich Play mache, gehen sie wieder runter. Solche Dinge, das sind ja keine Maschinen, das sind keine Daten, die generiert werden, um das zu lernen, sondern das sind ja einfache Wenn-Dann-Abfragen. Also das muss man, glaube ich, also das ist natürlich schon noch ein bisschen trennen, also ist nicht unbedingt so, auch Temperatursachen, ne? Fenster geht auf, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist oder so, das ist jetzt kein nichts Trainiertes.
Ich würde vielleicht noch eine letzte These, wir haben schon sehr viel geredet, eine letzte These würde ich noch gerne behandeln, und zwar die auch mit Gott zu tun hat vielleicht.
Ja, das hatte ich mir auch noch gesagt. Wir haben eigentlich noch unser Theologieversprechen noch nicht eingelöst.
Genau. Also ich habe mir überlegt, auch ausgehend von dem, was wir schon besprochen haben, diese Zunahme von Akteuren und die Zunahme auch an Kontrollverlust und auch an der Delegation meines Alltages. Ich glaube, das verändert auch uns und unsere Beziehung zu Gott. Also wenn frühere Zeiten so organisiert waren, dass Akteure menschliche Akteure waren und jetzt immer mehr in den Alltag Akteure nichtmenschlicher Art hineinrücken, ja, Alexa als einfach nur als Beispiel gesagt jetzt, dann würde ich sagen, verdunkelt das ein Stück weit auch den Begegnungsort, wo Gott stattfindet. Ich hätte es jetzt mal so ein Stück weit banal gesagt, in alten Zeiten erschien Gott in der zwischenmenschlichen Ebene. Ja? Also Gott war erfahrbar durch den anderen Menschen. Mhm. Und dadurch, dass der menschliche Akteur oder die menschliche Person wegfällt, also sie fällt ja nicht weg, aber im Alltag andere Akteure dazu treten, geht auch die Gottesbeziehung, die Gottesbegegnung ein Stück weit zurück. Klingt das für dich irgendwie verständlich? Oder?
Also meinst du damit,
wenn ich das so formuliere?
Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass mir Gott oder Jesus in anderen Menschen begegnen kann.
Ja,
genau. Und ich jetzt aber weniger. Also das ist ja die Unterstellung dann, ne, dass ich...
Nee, ich würde nicht unbedingt weniger mit Menschen interagieren. Oder ich ergänze meinen Alltag mit nichtmenschlichen Akteuren. Und dadurch gehen die Chancen sozusagen der Gottesbeziehung, werden sie reduziert.
Ich finde, das unterstellt ja Gott, dass er nicht durch Nichtmenschen wirken kann, was ich jetzt erstmal in Frage stellen würde, ne? Also keine Ahnung, gibt ja zum Beispiel Bibelgeschichten, wo Gott indirekt durch einen Engel oder was auch immer, zum Beispiel durch einen Esel redet, ne? Oder so, also irgendwie auch durch Tiere wirken kann oder durch einen brennenden Dornbusch oder so. Das ist natürlich jetzt was anderes als vielleicht ist das, was man meint, wenn irgendwie die Schöpfungsgeschichte davon redet, dass wir ein Ebenbild sind, ne? Also irgendwie was auch ein kommunizierendes, gleichwertiges oder wie auch immer, qualitativ gleiches oder ja eben, ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Gott sich dadurch limitieren lassen würde. Also wenn Gott das durch einen Esel reden kann, bin mir sicher, er kann es auch durch einen Zeichentrickfilm oder was auch immer, ne? Vielleicht gab es ja diesen Segensroboter oder so, ne? Da hatten wir, glaube ich, auch mal kurz drüber geredet in irgendeiner Folge.
Genau, ja, ja.
Also ich würde da nicht zu klein von Gott denken wollen, aber ich finde es natürlich dann interessant, wenn man sagt, inwiefern sich unsere ganze zwischenmenschlichen Beziehungen ändern. Und da bin ich immer echt vorsichtig, weil das klingt mir dann immer so, wie ich das manchmal von Erwachsenen gehört habe, als ich noch ein Teenie war. Ne? Und dann habe ich bis nachts um 5 im ISC rumgechattet. Und dann hatte ich da irgendwie natürlich auch meine Beziehungen. Und das waren ja auch echte Beziehungen zu echten Menschen, ne? Über ein anderes Medium. Ich glaube, aus dem Yeet-Netzwerk hat das neulich jemand auch geteilt in irgendeiner Story, dass natürlich es nicht ein Online-Leben und ein echtes Leben gibt, ne, sondern dass es natürlich vermischt ist und dass beides mein richtiges Leben ist, ne, sondern man kommuniziert ja, also wenn ich lächel, weil mir eine Freundin ein Bild schickt, ne, was lustig ist und wo sie an mich gedacht hat, dann ist das ja ein echter Beziehungsaustausch, auch wenn es über ein digitales Medium geschieht. Deswegen aber, bin ich da, ich würde da ein bisschen mehr zutrauen, glaube ich, dann, als was du jetzt formuliert hast. Aber,
ja, also das Zweite überzeugt mich tatsächlich auch, was du jetzt mit dieser virtuellen und reellen Welt meinst, aber das Erste nicht unbedingt, weil da setzt du zu stark auf Kommunikation. Also dass Gott irgendwie im Blaumbusch redet, ist schon eine Sache. Was ich meine ist, beispielsweise, also wo machen Menschen Gotteserfahrung? Beispielsweise sie machen sie in Leid, ja, also eine geliebte oder eine verwandte Person von mir leidet, weil sie Krebs bekommen hat und sie stirbt langsam und ich besuche sie im Krankenhaus und das berührt mich sehr, ich leide mit und so weiter. Dies kann eine Erfahrung darstellen, wo ich Hilfe bei Gott im Gebet suche. Ja? Mhm. Und da würde ich sagen, das ist eine Situation, die total vom Menschen abhängig ist. Und diese Situation wird niemals passieren mit meinem Tesla und sie wird auch niemals passieren mit meinem sprechenden Kühlschrank und mit Alexa.
Eine provokante Frage, wenn du dein Level 90 WoW-Avatar gelöscht wird und du hängst da, also ich sag, weil du mal gesagt hast, dass du WoW spielst, ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung von WoW. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch dann Trauerprozesse auslöst. Ne?
Ja, garantiert. Genau.
Also zumindest.
Aber das ist ja Verlusterfahrung. Also die
kann
ich auch machen, wenn ich den Ring verliere.
Also dass eine Verlusterfahrung sei, das ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Haustier oder vielleicht auch mein Lieblingskuscheldecke oder eben mein Avatar in WoW, das löst doch alles Trauerprozesse aus. Also ich sage natürlich nicht, dass das gleich schlimm ist, ne? Aber diese Trauerprozesse löst es doch aus. Und wenn ich einen Trauerprozess habe und da drin hilflos bin oder Unterstützung brauche, dann kann ich doch auch beim Verlust meines WoW-Avatars zum Beispiel mich Gott zuwenden und irgendwie Hilfe suchen oder so.
Ja, natürlich. Also das würde ich auch nicht in Frage stellen, dass äußere Dinge so etwas auslösen können in mir. Mein Punkt war ja eher jetzt bei diesem Beispiel mit den geliebten Menschen oder mit den Verwandten auf die Beziehungsebene bezogen. Ja, also natürlich würden jetzt einige sagen, man kann auch eine Beziehung zu einem Gerät führen. Aber ich kriege da doch ein komisches Gefühl zu sagen, das ist vergleichbar mit der Beziehung zu meiner Frau oder zu meinem Kind oder zu sonst, also zu einem menschlichen Wesen, zu einem lebenden Wesen. Das kann eigentlich nicht sein, also dass ich das parallelisiere. Ja, also sozusagen metaphorisch kann man das schon machen, ja, dass ich mein Auto so liebe wie meine Familie oder so. Aber ich glaube, du würdest mir da schon zustimmen, dass das in echt jetzt nicht machbar ist. Also, dass das irgendwie doch eine andere Qualität hat. Und diese Qualität ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass Gott als Gott erfahren wird.
Ja, aber ist dann der Unterschied zwischen, was du jetzt sagst, meine Beziehung zu meinem Tesla und die Beziehung, die du zu deiner Frau hast. Natürlich gibt es da hoffentlich einen Qualitätsunterschied, ne? Aber die Beziehung auf Gottes Seite hat doch auch einen Qualitätsunterschied. Also der wahrscheinlich ja noch irgendwie viel größer ist als der zwischen deiner Frau und dem Tesla vielleicht, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht zu weit. Also, ist ein bisschen theoretischer, weißt du, was ich meine?
Mir fällt es auch nochmal schwer, das zu benennen. Ich ringe da auch mit, wie du auch, um Worte, aber es hat auch einen Grund, wenn die Bibel niemals, oder zumindest ist es mir nicht bekannt, wenn die Bibel von Gott da redet, wo es um Zwischenmenschlichkeit geht. Ja, der Samariter, der hilft, Da findet sozusagen die Praxis, die Praxis der Gottesgebote statt. Ja, und dann haben wir so abwertende Beispiele wie einer, der die Talente versteckt. Das wird auch nicht dafür benutzt, dass diese Talente wirklich für Gott was wert sind. Die sind für Gott nichtig. Aber der Samariter und der unter die Räuber gefallenen, das sind tatsächlich Sachen, die für Gott zählen. Und warum ist das so? Also warum setzt die Bibel immer auf Menschen, wenn es um Nächstenliebe geht, um die Gebote Christi und nie auf Dinge? Also man würde doch nicht sagen, irgendwie Gott findet das super, wenn du irgendwie Geld sparst oder so. Oder er findet das super, wenn du, keine Ahnung, ein Kleid rettest oder so. Sowas gibt es in der Bibel halt nicht. Mhm. Also das muss doch irgendeinen Sinn haben.
Und du würdest sagen, das ist das Zeichen dafür, dass, ich meine, es ist ja klar, dass ein Menschenleben oder die Menschenwürde sozusagen unantastbar ist, ne, sozusagen.
Ja, und das Einzige ist auch, was auch für Gott zählt. Und die Frage ist, da weiß ich nicht aber, warum das so ist. Ich könnte sagen, naja, weil es lebende Wesen sind. Ja, es ist Leben, es ist irgendwie von Gott abhängig. Ich finde,
wie wird das denn beeinflusst? Also durch die IoT, das verstehe ich nicht.
Nur dadurch beeinflusst, dass mein Alltag immer mehr zugenommen wird durch Dinge. Schlicht und einfach durch Dinge, die akteurhaft agieren und ich dadurch die Menschen vergesse. Nur dadurch.
Und das muss ja dieses Akteurhafte sein, ne? Weil ich kann natürlich, habe ich auch, wenn ich durch den Wald gehe, vor 100.000 Jahren, habe ich eine Begegnung mit einem Baum und einem Pilz und einer Schlange, ja, genau. Und dem Sonnenlicht, was durch das Dings bricht und was auch immer.
Ja.
Und das sind aber, weiß nicht, eine Schlange kann vielleicht Akteur sein, aber weißt du, was ich meine?
Sicherlich, ne? Ist er das auch, ja.
Aber, und das ist dann, dieses Akteursein ist dann dein, dass dieses mit etwas.
Also nicht nur da, ja, so das auf jeden Fall Akteur sein. Ich würde auch noch sagen, die Abhängigkeit von den Dingen. Ich nehme die Internet of Things nicht nur als Akteure immer zunehmend wahr, sondern ich bin auch von ihnen abhängig. Ja, also wenn sie meinen Alltag leiten, bin ich immer mehr auf sie angewiesen. Und dieses Angewiesensein auf Dinge nimmt auch zu und das baut aber wiederum ab, dass ich angewiesen bin auf Menschen oder auf Gott. Und also rein mental, das findet nicht sozusagen real statt, sondern nur in meinem Kopf.
Boah, aber ist es, also ich muss dann jetzt irgendwie an diese Vergleiche denken, keine Ahnung, gibt es doch dieses Internet-Meme, habe ich neulich gesehen, dass die heutige Jugend, ne, also so viel schlechter als die Babyboomer-Generation, was irgendwie, keine Ahnung, handwerkliche Fähigkeiten angeht, ne? Und wo dann, das war dann so, hey, komm mal, unsere Kindheit, was können die alle noch, ne? Und dann hat irgendwie jemand im Internet gesagt so, ja, und die Babyboomer, die haben einfach völlig erbärmliche Skills beim Waffenschmieden, ja, verglichen mit dem Standard-Mann aus dem Mittelalter, ja. Und das ist halt, ja, und das ist halt voll der Punkt, ja, dass halt einfach sagt, hey, natürlich ändert sich die Welt und ändert sich das, was, also ich muss ja immer nur dran denken, ich bin IT-Techniker, ja, ich habe jetzt einen super Job und ein gutes Standing und kann halt was machen, ja, alles, ja, aber wenn ich jetzt vor 200 Jahren geboren wurde, wo halt eben das nicht viel wert gewesen wäre, schnell auf eine Tastatur rumzutippen, sondern ich hätte jetzt bitte, weiß ich nicht, was schmieden müssen, dann wäre ich halt einer der untersten der Gesellschaft gewesen, ja. Das ist halt irgendwie einfach so und diese Abhängigkeiten, das gibt es auch schon wieder Internet-Memes, ja, die halt irgendwie so sagen, so, ja, und die wissen ja gar nicht mehr, wie es ist, kein WLAN zu haben, ja, und wir fühlen uns dann als wahnsinnig krass, weil wir irgendwie aus einer Zeit kommen, wo man mit 5 Jahren noch kein WLAN hatte, ja, und dann denkst du halt so, ja, okay, aber was ist eigentlich mit fließend Wasser und mit Strom und mit Häusern und mit, ne, also wir haben so viele Privilegien, die mittlerweile Standard sind, Das ist ja auch mal wieder Diskussion, wenn irgendeine meistens linke Partei irgendwas zum Grundrecht erheben will, ne, wie zum Beispiel ein Grundrecht auf Internet, ja. Und man sagt so, ja, und das ist ja irgendwie total krass und wir haben doch Leben lang ohne Internet und das kann doch kein Grundrecht sein. Und dann denkt man sich aber, ja, das Gleiche haben die Leute mal von Strom gesagt, ja, von fließend Wasser gesagt oder von sauberem Wasser gesagt, ja, oder von Klamotten gesagt von Nahrungsmitteln, ne. Und trotzdem würde heute wahrscheinlich fast jeder sagen, natürlich ist das saugut, dass es eine Grundsicherung gibt, dass Menschen einfach nicht mehr fucking verhungern müssen, weil sie in der ersten Welt leben. Oder ich weiß gar nicht, wie
man
das korrekt ausdrückt. Aber Genau, insofern ist es für mich halt irgendwie, ich weiß nicht, klingt eher so nach Mimimi und nicht nach...
Okay, ja. Ah, ja, also das mit der Abhängigkeit, dass du das so vergleichst und dass es ein gesellschaftlicher und kultureller Wandel ist, macht schon Sinn für mich, ja.
Das hat man ja jetzt auch Corona, ne? Die Leute sind plötzlich panisch durch den Supermarkt gegangen, haben noch ein paar Nudeln gegrabbt und irgendwie noch eine Klopapierrolle, ja. Weil natürlich jeder nur noch aus der Hand in den Mund lebt, ja, weil der Rewe 14 Stunden offen hat und zwei Minuten weg ist. Natürlich, warum soll ich dann Kartoffeln einkellern?
Das ist schon ziemlich plausibel, was du ausformulierst. Allerdings frage ich mich ein bisschen, wenn man so die letzten 100 Jahre oder vielleicht sogar mehr sich vergegenwärtigt und die Abhängigkeiten, die du beschrieben hast, die nehmen ja gerade dann eben zu, aber Strom, Wasser, Licht und Produkte, die hergestellt werden in den Industrieländern, dann ist es doch auffällig, dass mit dieser Zunahme der Abhängigkeiten der Menschen von den Weltdingen und heute umso mehr als diese Dinge akteurhaft werden, parallel dazu auch der Gottesglauben in der westlichen Gesellschaft abnimmt, würde ich behaupten. Warum glaubt sozusagen die erste Welt, wie du sie jetzt gerade genannt hast, zahlenmäßig, nicht nur quantitativ, vielleicht auch qualitativ, mehr an Gott, als es in der westlichen Welt ist? Die Kirchen werden hier immer leerer. Das ist jetzt nur eine These, eine Vermutung, kann das genau deswegen oder daran hängen oder damit korrelieren, dass wir Abhängigkeiten durch Technik, dass hier die Abhängigkeit durch Technik zunimmt?
Ich glaube, ich würde es vielleicht andersrum formulieren, dass wir zu wenig Abhängigkeiten haben und deswegen in so einer Illusion der Kontrollierbarkeit leben. Ne? Also, dass wir halt sagen, ja, und dann, wenn es eben Abhängigkeiten gibt mit Krankenhaus und Altenheim, Tod auch noch von uns weghalten aus dem Alltag. Ich formuliere es oft so. Ich glaube, durch die Zivilisation, auf die Fortschritte, die wir hatten, fällt es leichter, in der Illusion zu leben, die Sicherheiten und Kontrollierbarkeit vorgaukelt. Und wenn man eben existenzieller lebt, ja, so kann man es vielleicht ausdrücken, ne? Dann ist man natürlich, dann ist man viel kleiner vielleicht, was die Macht angeht. Also man ist viel abhängiger von Wetter, von Kriegen, von
Von Gott würde man ja dann vielleicht auch sagen. Von
Krankheiten und so weiter. Man wird sich der Begrenztheit, glaube ich, viel mehr bewusst. Und insofern würde ich schon sagen, dass, also ich würde es genau andersrum sagen, genau, dass halt die mangelnde Abhängigkeit, also diese Kontrollierbarkeit, die daraus entsteht durch unsere Fortschritte, dass die halt so eine Illusion erzeugen, die halt eine Unverwundbarkeit.
Da bin ich absolut bei dir,
Unabhängigkeit.
Und würdest man jetzt noch ganz zum Schluss, würdest du noch sagen, dass das zunimmt, je mehr Internet of Things da ist?
Weiß ich nicht, weil ich glaube, das geht hauptsächlich um, ich würde sagen, es geht meistens um existenzielle Sachen, also eher Sachen wie, ich muss nicht hungern, ich muss nicht an einer Blinddarmentzündung sterben, ne? Ich habe keine Kriege, ich habe eine Grundsicherung.
Und alles darüber ist Komfortbereich.
Also, dass es um so existenzielle Dinge geht.
Aber man könnte doch sagen.
Ja, genau. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich habe gerade überlegt, WLAN ist ja momentan jetzt nicht besonders überlebenswichtig, ne? Angenommen, es gäbe keinen Internetempfang oder so, dann würde ich mir natürlich schon irgendwie abgeschnitten vorkommen von der Kommunikation und so weiter. Aber und dann könnte man ja schon sagen, ich habe vielleicht wieder Zeit. Oder so.
Aber auch hier, das ist doch ein kulturelles Ding. Ne, also wenn du sagen wir mal, 14-jähriges Mädchen heute fragst, wie das für dich wäre, 3 Tage lang ohne Internet zu sein, die würde sagen, sie könnte ich vermuten, ich weiß das nicht. Vielleicht würde ein Kind oder ein junger Mensch sagen, das wäre für mich der Tod. Ja, das ist für mich die existenzielle Isolation, wenn ich jetzt 3 Tage ohne Internet wäre. Klar, du empfindest das und ich empfinde das auch anders, weil wir einfach älter sind, wir kennen das Leben darunter.
Na, ich finde es gar nicht so anders, aber es ist halt dann das, was existenziell halt für die Personen dann bedeutet. Ne? Also wenn ich halt natürlich abgeschnitten bin von meinen sozialen Beziehungen, dann ist das ja, ich will das jetzt schon nicht lächerlich machen. Ne? Also ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem auch sein kann dann für die Menschen, die dann betroffen sind. Aber wegen der Gottesbeziehung, ich habe halt irgendwie gedacht, natürlich, wenn ich halt irgendwie vielleicht weniger am Rechner und am Internet und am Netflix und am Handy sind, dann habe ich vielleicht irgendwie mehr Zeit, zum Meditieren, in der Natur zu sein, Sachen zu lesen, irgendwie sowas, ne, runterzukommen, früher ins Bett zu gehen, was auch immer. Und das gibt vielleicht allein schon den zeitlichen Raum und die zeitliche Ruhe, um auch vielleicht leichter spirituelle Erfahrungen zu machen oder so. Mhm. Da gibt es bestimmt eine Korrelation, wobei ich dann auch wieder sagen würde, ich glaube tatsächlich, dass die Generation, die jetzt kam, so unsere oder die danach kommt, dass die eine ganz andere Empfänglichkeit haben.
Und Strategien auch entwickeln.
Themen als ne, noch die Generation vor uns auch, genau, also die halt irgendwie sagen, ja, das ist esoterischer Mist und Yoga ist vom Teufel und seid auch, jetzt steht auch einfach dein Mann so, ja, und wein nicht rum und du musst doch nicht zur Therapie gehen und ne, also da gibt's ja völlig toxische Sachen, die noch gar nicht so lange her sind, dass sich da auch viel tut.
Okay.
Insofern würde ich das jetzt gar nicht so gegeneinander ausspielen. Okay. Früher war alles besser und hin und her.
Nee, aber cool. Also das, ich fand es trotzdem nochmal gut, dass du deine Perspektive da und ich fand sie richtig plausibel auch. Also das ist schon eine Frage, die mich lange beschäftigt. Also die Abnahme der Gottesbeziehung vielleicht in der Zunahme der Technik, ob das irgendwie zusammenhängt. Und ich finde da deine Ideen da sehr befruchtend gerade gewesen. Also könnte man ja vielleicht noch eine Folge zu machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt mit dem hier erstmal am Ende. Ne? Wir haben jetzt einige Male abgedriftet, aber...
Ja, aber ich fand es auch nett, mit dir zu reden. Vielleicht konnten noch ein paar mehr Leute was mitnehmen hier von unseren von unserer persönlichen...
Ja, schreibt uns gerne Feedback. Schreibt uns gerne eure Ideen, was ihr vermisst habt, wo wir vielleicht Quatsch geredet haben.
Genau, ihr findet uns bei Twitter und bei Instagram als Netztheologen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an info@netztheologen.org.
Das war's. Ciao, ciao, Mann.
Das war's. Gut. Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.